Republik Eifel.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts über eine ganz besondere Person. Wir hatten im ersten Teil unseres Podcasts Ernst-Peter Eifel. Er war Deutschlands erster Tagger aus dem Bereich Hamburg und hatte seine berühmten, wir würden sagen, 14 oder 15 Tage. Heute im zweiten Teil wollen wir auf einen Film eingehen, der über Eifel entstanden ist. Und ich habe die große Freude, nun Christian Bau aus Hamburg hier zu sprechen, der diesen Film zusammen mit anderen realisiert hat. Lieber Christian, ich freue mich ganz doll, dass du in diesem Podcast bist.
Ich freue mich auch sehr.
Wir wollen heute einmal über Ernst-Peter Eifel sprechen, noch tiefer reingehen in diese Persönlichkeit, die ich sehr, sehr spannend finde. Du kommst aus dieser Zeit, wie er auch kam. Was hat dich an dieser Person Ernst-Peter Eifel so fasziniert und wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
Also ich war zu der Zeit, als er aktiv war in Hamburg, war ich auch aktiv in Hamburg. Ich war aber an der Kunsthochschule. Er war ja mehr ein Bürokrat aus dem bürgerlichen Lager. Aber wir an der Kunsthochschule fühlten uns wahrscheinlich ähnlich, aber wir lebten auch ganz anders. Ich habe dort Film studiert und bin in Hamburg natürlich viel unterwegs gewesen. Und dann kam eben 1968, das war das Jahr, in dem Eifel aktiv wurde. Und wir wollten auch aktiv sein. Und dann fiel natürlich sowas sofort auf, wenn jemand was Neues produzierte. Und wir sind damals, oder ich auch, wir sind durch Hamburg gelaufen, wir sind zu den Teach-Ins gegangen, wir haben ja auch gedreht draußen auch und waren im Grunde genommen unterwegs. Wir waren auf der Straße bei Demos und so weiter und Teach-Ins und man war unterwegs, auch im Kino oder in der Realität, aber man war unterwegs und da sah man plötzlich diese Sprüche, die dort an den Wänden waren. Das war ja etwas völlig Neues zu der Zeit. Und zuerst wollte man das überhaupt gar nicht einbauen, das, was man schon gesehen hatte. Aber ich kam aus einem Zuhause, wo der Surrealismus eine große Rolle spielte. Das, was ich dort las, plötzlich an den Wänden oder auf den Plakaten, erinnerte mich eben auch an Dada und an den Surrealismus. Und ich war überrascht und sofort begeistert.
Nimm uns mal mit in die Zeit der 68er. Wie sah Hamburg dort aus? Man kann das ja nicht mit der heutigen Zeit vergleichen, wo man überall Graffitis auch an den Wänden findet und Sprüche findet. Es war ja die Nachkriegszeit auch. Was war das für ein Gefühl da? Es war ja der Aufbruch auch von der APO, Studentenunruhen. Nimm uns mal in die Zeit mit.
Naja, also es war nicht alles clean und es war nicht alles aufgeräumt. Ich erinnere noch sehr genau, dass es noch sehr viele Reste gab durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Das sah man. Man sah sehr viele Baulücken, man sah Brachflächen, die wir natürlich besonders liebten, und Hinterhöfe und all das, was noch überhaupt nicht bearbeitet war und noch nicht also in den Spot der Städteplaner gekommen war. Und da haben die noch dran gearbeitet, wie man das alles schön machen kann und so. Aber das war damals eine doch wirklich unordentlichere Stadt als heute. Das mal vorweg. Aber dann tauchten diese Sätze von ihm auf. Das dauerte ja gar nicht lange, diese Phase bei ihm. Das habt ihr aber in eurem letzten Podcast schon sehr genau rausgearbeitet, dass es eigentlich sowas wie eine Phase war, eine kurze Phase. Aber man sah eben auch, wie produktiv er war, dass er, das kann er nur Tag und Nacht in Nachtschichten geschafft haben. Und man fragte sich natürlich auch, wie geht das weiter? Ist morgen wieder was Neues zu sehen? Oder ist das jetzt schon das Ende gewesen? Aber dann fingen auch schon die Zeitungen an, darüber zu berichten. Wir in der Kunsthochschule haben überlegt, was bedeutet so etwas, wenn so ein Mensch plötzlich auftaucht. Wir wussten nicht mal, ob es ein Mensch war. Man wusste zwar den Namen, Und man wusste sogar seine Telefonnummer. Das war allerhand, weil er die hat er immer mit dazu geschrieben. Er hat auch gebeten, dass man ihn zu Hause anrufen soll, wenn es möglich ist und so. Aber wir waren alle überrascht. Vielleicht kann man es erstmal so stehen lassen, überrascht.
Es waren ja so knapp vom 10. Mai 1968 bis zum 25. Mai 1968 hat Eiffe fast ununterbrochen seine Poesie, seine Sprüche in ganz Hamburg hinterlassen. Was waren das für Sprüche? War das für euch Kunst, Poesie? Was ist es gewesen?
Wie es für die anderen war, weiß ich ja nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich mit den anderen Leuten dort an der Kunsthochschule groß darüber unterhalten habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber für mich erinnerte es eben, was ich gesagt habe, erinnerte es sofort an Dadaismus, an Lautgedichte, an merkwürdige Dinge im Surrealismus. Und man muss dazu sagen, es war die Zeit. Also, weil er hat nicht nur Sprüche gemacht und so, er hat eben auch Aktionen gemacht. Das waren im Grunde genommen frühe Happenings. Es gab einen Vorläufer, das war 1967 Silvester in Knokke, ein großes Experimentalfilmfestival. Das lief jedes Jahr Silvester dort. Da kamen aus der ganzen Welt alle Experimentalfilmemacherinnen und Filmemacher zusammen, um sich auszutauschen. Und da war auch ein Künstler dabei, Jean-Jacques Lebel heißt er, ein französischer Künstler, ein Happening-Künstler, ganz früher Happening-Künstler. Und der hat dort, als alles, es wurde gestört, dieses Festival, es gab Aufruhr dort, Transparente und so, es war der Vietnamkrieg. Und hat dieser Jean-Jacques Lebel eine Misswahl stattfinden lassen. Er hat eine Wahl gemacht und da wurde die Miss-Experimentale gewählt. Da war Yoko Ono dabei. Die Teilnehmer dieser Aktion waren alle nackt, hatten aber ein weißes Stück Papier in der Hand mit einer Nummer. Und da sollte also die Miss-Experimentale gewählt werden. Es endete im Chaos. Das war Silvester 1967. Und im Mai 1968, also kurz danach, in einige Monate danach, war in Hamburg an der Universität eine Wahl, Miss Universitas. Da tauchte Eiffe auf und wollte auch mitgewählt werden, hat sich einfach auch eine weiße Nummer genommen, hat da die Nummer 2 draufgeschrieben, also wurde ein Wiegend in Knokke damals, und hat sich dann dort zur Wahl gestellt, hatte dann einen Stift dabei und hat die Schulter der dann gewählten Miss Universitas drauf, seinen Namen draufgeschrieben, oder ich will auch Mr. Universitas werden. Das war auch damals so eine Aktion, wo ich dachte, das hat was mit den Happenings der frühen, also der Surrealisten auch zu tun, der Dadaisten und natürlich der ganzen Happening-Kunst, die zu der Zeit aufkam. Und das Interessante war natürlich hier, dass sich hier kein Künstler zur Wahl stellte, sondern ein Mann, der aussah, mit Schlips und Kragen und einen Anzug trug, einen Pepita-Hut und ganz bürgerlich bis hin zu spießig war oder aussah und solche gewagten, merkwürdigen, unglaublichen Dinge vollführte. Das war überraschend für mich.
Wie haben andere Menschen über Eiffe gesprochen, die ihn persönlich kannten? Haben sie ihn ernst genommen in diesen Situationen oder war er zu dieser Zeit der Hofnarr der APO?
Das wurde er natürlich schnell in der Presse. Die wussten ja nicht, wie sie ihn einordnen sollten. Niemand wusste, wie man ihn einordnen sollte. Und dann kamen solche Begriffe auf, was du schon sagtest, also Hofnarr oder APO, oder wurde natürlich schnell gefragt, ist der Mann verrückt oder so. Solche Geschichten wurde rumgerätselt. Oder wer ist er überhaupt? Ja? Wer ist Eiffe? Das war eigentlich die hauptsächliche Rezeption dieser Geschichte.
Dann kam es ja irgendwann zu diesen Filmaufnahmen. Ich glaube, am Anfang waren sie noch auf Zelluloid. Was wurde da aufgenommen und wie kam die Idee dazu, das dann letztendlich umzusetzen? Was war ja die Zielrichtung? Wollte man Eiffe oder wolltest du mit Eiffe da ein Denkmal setzen oder dass er nicht in Vergessenheit gerät? Was war die Idee?
Naja, das war ja dann also 1995. Das ist ja dann wirklich sehr, sehr, sehr viel später gewesen. Aber mir war im Grunde genommen Eiffe immer im Gedächtnis geblieben. Ich habe immer gedacht, als Dokumentarfilmer, ich bin ein Dokumentarfilmemacher geworden und ganz viele Filme gemacht, aber Eiffe als Thema, als etwas ganz Besonderes, war immer in meiner Erinnerung. Und erst 1992, als ich Arthur Dieckhoff kennenlernte, musste ich plötzlich dran denken, jetzt, das wäre die Gelegenheit, eventuell daraus einen Film zu machen, weil Arthur Dieckhoff war Drucker und Setzer hier in Hamburg, machte Plakate. Über Nacht setzte diese Plakate, druckte sie dann und hat sie dann noch im Morgengrauen in Ottensen in Hamburg-Altona verklebt. Und es war auch immer mit seinem Namen, auf seinen Plakaten tauchte immer Arthur auf, er hieß Arthur. Und wenn sein berühmtestes war eben, hat er gedruckt, ganz in großen Holzlettern. Wenn du mich fragst, wie ich leben soll, lebe meine Antwort, lebe wild und gefährlich, Arthur. Dieser Spruch, lebe wild und gefährlich, Arthur, der hat sich dann in Deutschland also das ging, würde man sagen, viral, ja. Aber jedenfalls, Arthur war berühmt für diese Plakate, alles mögliche, heute privat, morgen Pirat und alle diese Sachen. Und die haben mich an Eif erinnert. Und dann haben wir uns getroffen, ich habe ihm gesagt, kennst du Eif? Er sagt, ja, ganz vage, ja, ja. Und so, und dann haben wir beschlossen, eben einen Film über Eif zu machen, Arthur und ich. Und dann ging die Arbeit los.
Ein wunderbarer Film. Ich habe das Buch hier vor mir liegen, ein gelbes Cover, sehr schön auch konstruiert, dieses Cover. Eife for President, alle Ampeln auf Gelb. Im Anhang dieses Buches hinten ist eine gepresste CD, wo dieser Film also verewigt wurde. Wie kam es zu diesem Buch, zu dieser Erscheinung?
Naja, den Film haben wir 1995 gemacht, richtig auf Filmmaterial gedreht. Der lief dann auf vielen Festivals, lief im Kino und wir vertreiben. Ich arbeite in einem Filmkollektiv, das heißt Die Tede in Hamburg. Und wir machen Filme. Und da gibt es diesen Film als DVD oder online zu kaufen. Und dann dachten wir aber irgendwann, der Film ist in gewisser Weise hat nicht mehr alles aktuell abgegriffen, was es gibt inzwischen, ja, altmodisch, und er behandelt eigentlich nicht das, was so wirklich außergewöhnlich an Eife war, nämlich, dass er nicht nur so eine Hamburgensie war, Eife, sondern dass das eigentlich weit darüber hinaus ging und er jemand war, den man auch hätte in Frankreich finden können oder, ich weiß nicht, in anderen Ländern. Bei den Situationisten, das hatte ich immer den Eindruck, dass er viel mehr mit denen zu tun hat, als mit so, wie soll ich sagen, Leuten, die einfach nur ihren Namen mit einer Spraydose an die Wand sprayen und glauben, dass das ist das Größte, ja. Ich glaube, Eife ist doch sehr anders. Und dann haben wir gedacht, auch eben Leute gefragt, ob sie was zu Eife schreiben wollen, und haben viele Leute gefunden, die dann zu Eife geschrieben haben. Aus Hamburg hier Christoph Zwickel, Jorinde Resnikow, die hat zu den Situationisten noch viel geschrieben. Und dann habe ich eine Frau in London entdeckt, Meredith Hugh Davis heißt die. Die hatte einen Artikel über Eife geschrieben. Und weil die war kurz in Hamburg gewesen, hat, glaube ich, ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und das war fantastisch. Und alles das ist dann in das Buch eingeflossen. Ja, und das Buch ist dann von 2010 vielleicht oder sowas. Kannst du das sehen da? Ich glaube, es ist von 2010.
Ja, das ist korrekt so. Was hat dich bei den Recherchen zu dem Film am meisten überrascht oder berührt auch? Ihr habt ja da wirklich auch die Tochter von Eife noch ausfindig gemacht. Was war das Besondere, woran du dich erinnern kannst, was dich nochmal richtig überrascht hat mit dieser Geschichte auch?
Also im Grunde hat mich alles vollkommen überrascht. Also alles. Die Pfleger, das hätte ich nie für möglich gehalten, was diese Pfleger mir alles, denen er dann in der Anstalt gelandet war, was die über Eife gesagt haben, mit welcher Bewunderung sie über ihn gesprochen haben, aber auch mit welcher, dass sie auf der einen Seite skeptisch waren, enttäuscht waren, dass er nicht so war, wie sie sich das vorgestellt hatten, weil er nicht so über die 68er-Zeit berichtete, wie sie sich das gewünscht hatten, so als Held der 68er, sondern ganz anders. Und die Tochter hat mich natürlich auch vollkommen überrascht, weil sie wusste sehr, sehr wenig über ihren Vater. Wir hatten sich ja getrennt, die Eltern. Dass man nochmal so sah, wie traurig das alles auch war. Für die Tochter zum Beispiel, wahrscheinlich für die Ehefrau, oder sehr wahrscheinlich für die Ehefrau, wie die darunter gelitten haben, auch die Tochter. Dass wir dann aber doch sie filmen durften und auch zeigen durften in dem Film, wer sich alles gemeldet hat. Wir hatten dann eine Postkartenaktion gemacht. Arthur und ich, das will ich nochmal eben erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Wir haben dann eine Postkartenaktion gemacht, die hieß Arthur sucht Eifel. Wer ihn kannte, bitte melden. Und wir haben einen Spot gedreht, einen Kinospot, der war 60, 70 Sekunden lang. Der lief in Hamburger Kinos. Und da wurden eine Aktion von Eifel gezeigt. Wir haben dann das Publikum aufgefordert, sich die Postkarte, die vorne lag, im Kino, sich zu nehmen. Und wenn sie Eifel kannten, sollten sie uns ihre Telefonnummer mitteilen und sagen, ich kannte Eifel. Und da haben sich ungefähr 50 Leute gemeldet. Die haben wir mit Telefonnummer, die haben wir alle angerufen und haben dann mit ihnen gesprochen. Wenn sie uns interessant genug oder auch also ehrlich waren, so, dann haben wir die alle besucht und haben mit allen gesprochen und hatten dann plötzlich, also weiß nicht, wie viele das dann am Ende waren, einen irren Durchschnitt von Leuten, die alle sagten, sie kannten Eifel und aus allen möglichen Ecken darüber berichtet, was sie mit Eifel erlebt haben oder was sie von ihm wussten. Und dann haben wir, eine Auswahl getroffen und die tauchen dann alle in dem Film auf. So hat sich das zusammengesetzt, überhaupt, dass wer da über Eifel berichtet.
Sehr spannend, was ihr dort rausgefunden habt. Vor allen Dingen kann ich mich an die Berichte der Pfleger auch erinnern, die teilweise auch den körperlichen Zerfall von Eifel dann in den späteren Jahren mitbekommen haben. Das war sehr ergreifend. Es nimmt ja dann irgendwie auch ein unglückliches Ende mit diesem Mann. Was bleibt bei dir, wenn du an Eifel denkst? Ist er in Vergessenheit geraten mit den Jahren? Wirkt dieser Film und auch unser Podcast gegen dieses Vergessen? Und eine Anschlussfrage wäre, warum ist Eifel aus deiner Sicht heute noch relevant oder ist er heute noch relevant?
Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er relevant ist, weil es war ja natürlich so, dass es ist ja so gewesen, dass als er in die Anstalt kam, er fuhr ja dann, das habe ich noch nicht erzählt, aber das hast du, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, dass er eben mit seinem kleinen Fiat Topolino in die Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs einfuhr und sein Auto, seinen Fiat Topolino, zur Freien Republik Eifel erklärt hat. Das stand da drauf und fuhr da rein. Und dann kam natürlich die Polizei, hat ihn festgenommen. Er wurde einem Amtsarzt vorgeführt und er landete hier in der Psychiatrie in Ochsenzoll. Und ist da lange nicht mehr rausgekommen. Zwischendurch mal wieder rausgekommen, ging in eine Werbeagentur. Dann wieder zurück in die Anstalt. Dann ist er wahrscheinlich übermedikamentiert worden und hatte große Schwierigkeiten zu sprechen, zu gehen und so weiter. Das haben uns alles dann diese Pfleger erzählt oder auch Freunde erzählt. Und man bekam plötzlich ein völlig neues Bild von Eifel, von einem wirklich gebrochenen, völlig gebrochenen Menschen im Rollstuhl. Und das war natürlich erschütternd, weil eine Zeit lang dachte man, Eifel, ja, die Sprüche von Eifel, wie toll und bla und so. Ja? Und plötzlich merkte man, das ist eigentlich so entsetzlich zu Ende gegangen mit ihm. Und er war dann in Ricklingen, in Schleswig-Holstein eben in einer Anstalt. Und da ist er dann, ich glaube, Weihnachten 83, abgehauen und wurde dann auf einer Schneefläche im Wald irgendwo da in der Nähe von Ricklingen gefunden und ist dort auch beerdigt. Das, was ja doch so verrückt ist, und dort in dieser Anstalt, das muss ich noch kurz erzählen, in dieser Anstalt dort in Ricklingen, als wir dort gedreht haben, da haben wir eben auch Wandgraffitis gesehen oder in die Mauern geritztes von ihm, wo seine Message sich doch dann sehr geändert hat. Er redete da auch in Briefen von einem großgermanischen Reich. Er redete von, was weiß ich, es wurde sehr unangenehm. Da kam etwas heraus aus ihm, was vielleicht über Jahrzehnte verdeckt war. Weil sein Adoptivvater war ja ein berühmter Hamburger und war ein berühmter und ein großer Nationalsozialist hier in Hamburg. Und wer genau sein Vater ist, weiß man nicht. Man munkelte eine Zeit lang, dass es vielleicht auch ein hoher Nationalsozialist gewesen ist, der ihn dann zur Adoption freigegeben hat. Und plötzlich bei dem Jungen, 1941 geboren, bei dem jungen Eifel, tauchen diese Dinge wieder auf, von einem Größenwahn auch.
Das sind dunkle Kapitel in seiner Biografie, gerade zum Ende hin. Heute würde man ihn vielleicht in die Ecke von einem Reichsbürger stellen. So beschrieben ist es auch in dem Film, so die letzten Kapitel von ihm. Wie war das mit seinem Ableben? Hast du das zu dieser Zeit schon bewusst wahrgenommen oder war das eine Randnotiz oder im Laufe des Films bei der Entstehung erst wieder so klar geworden?
Wir wussten nichts darüber, gar nichts. Wir wussten nicht, wir wussten dann nur eben, haben gehört von Leuten, er war in Rickling, dann sind wir nach Rickling, dort haben wir die Pfleger kennengelernt und so weiter. Und die haben dann eben das erste Mal überhaupt erzählt, wie dann der eigentliche Tod, also das Ende von Edgars Eifel war.
Also ist das erst mit Entstehung des Films so herausgekommen?
Ja.
Zum Ende hin, was meinst du, was wird von Eifel, seiner Biografie, seiner Persönlichkeit bleiben? Er war wahrscheinlich, das hat Dr. Ulrich Blanger auch mir schon so gesagt, der erste Tagger Deutschlands. Er war wahrscheinlich der erste, über den ein Buch erschienen ist. Darüber haben wir auch nur am Rande nur gesprochen. Ein kleines Büchlein, wo seine Sprüche verewigt wurden. Und er ist wahrscheinlich auch der erste, über den ein ganzer Film gedreht wurde, filmisch festgehalten wurde, seine Biografie. Was wird am Ende von ihm bleiben?
Schwer zu sagen. Eigentlich sollte natürlich das, sagen wir mal, sein Oeuvre bleiben. Aber da, weil es ist ja zu dem Zeitpunkt damals, 68 im Mai, nur sehr wenig fotografiert worden. Es gibt, glaube ich, nur 5 Fotos von den Originalsprüchen von Eifel. Das ist ja wirklich heutzutage gar nichts. Ja, alles andere ist verschwunden. Man weiß gar nicht, wie es ausgesehen hat. Dadurch kann es eigentlich nicht bleiben. Es bleibt sein Name, es bleibt der Mythos, es bleibt zurück eine Menge von Leuten, die begeistert sind vom Eifel, obwohl er so eine gebrochene Persönlichkeit ist. Ja, ich meine, er war nicht gerade ein durch und durch fortschrittlicher Mensch. Er war so zwiespältig und so. Aber das wird bleiben. Und natürlich, der Film wird bleiben. Das alte Buch von 1968 von Uwe Wandrei und Peter Schütt, das wird bleiben. Unser gelbes Buch wird bleiben. Die Erinnerung wird bleiben. Aber er ist, sagen wir mal, aus der völligen Vergessenheit herausgenommen und herausgehoben. Ungewöhnliches bleibt. Und auch das Oeuvre ist ungewöhnlich. Sein Leben ist ungewöhnlich. Die Geschichte ist ungewöhnlich. Das wird schon bleiben. Das glaube ich schon.
Ihr seid ja auch, zum Abschluss hin will ich da nochmal drauf eingehen, bei diesen Recherchen vor Ort dann auch in der Psychiatrie auf Inschriften an den Wänden gestoßen. Und darunter war unter anderem eine Eifel lebt. Und das sollte doch Hoffnung machen, dass er in der Situation noch Signale gegeben hat, dass er lebt. Abschließend die Frage: Können wir aus der Geschichte von Eifel etwas mitnehmen und daraus etwas lernen, als Gesellschaft oder als derjenige, der sich für ihn interessiert?
Was kann man aus Eifel lernen? Was kann man aus Eifel lernen? Das wäre ein schöner Spruch von Eifel, ne? Was kann man aus Eifel lernen?
Ja, das würde passen. Ja. Eifel war ja, ich sag mal, ein Outsider. Er hat sich ja gegen die Konversion gestellt, war immer anders, hat dagegen gearbeitet. Vielleicht kann man aus dieser Richtung etwas lernen oder etwas mitnehmen.
Ich würde es lieber als Frage stehen lassen, als von dir so eine Frage, was kann man aus Eifel, von Eifel lernen oder aus Eifel lernen? Weil darauf gibt es, glaube ich, keine Antwort. Man kann daraus nichts lernen und man kann sich damit beschäftigen, aber lernen in dem Sinne, da müsste man lange drüber reden, was das ist, lernen. Aber ich glaube, die Frage ist gut. Was kann man aus Eifel lernen? Das ist, das könnte so an der Wand stehen. Das kannst du dir zu Hause im Edding oder mit so, oder ein Plakat drucken oder eine Postkarte. Was kann man aus Eifel lernen? Was kann ich aus Eifel lernen? Frage am Morgen, morgens zum Frühstück. Das finde ich gut.
Das ist ein schöner Abschluss, lieber Christian. Ich habe mich gefreut, mit dir dieses Interview und den zweiten Teil über unsere Serie über Ernst-Peter Eifel mit dir zu drehen, hier als Audioformat. Und ich werde es wirklich machen. Ich schaue hier auf meine Galeriewand, die ist weiß, da ist viel, viel Platz. Ich werde gleich ein Edding nehmen und ich werde diese Frage, was kann ich aus Eifel lernen, aufschreiben. Das ist wirklich ein Spruch, den er selber hätte verfassen können. Und vielleicht lasse ich davon ein paar Postkarten drucken und lasse dir welche zukommen. Sehr schöner Abschluss für diesen Podcast. Lieber Christian, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal über Eifel und über diesen Film näher einzugehen. Magst du nochmal nennen, wo man das Buch und auch diesen Film erlangen kann?
Ah ja, also das heißt Die Tele, also D-I-E, www.diethede.de, www.diethede.de in Hamburg. Und das ist die Webseite und da gibt es einen DVD-Shop. Das Buch ist, glaube ich, vergriffen, aber die DVD und das online kann man den dort bekommen.
Wir werden das Ganze auch verlinken für diejenigen, die dort näher sich informieren möchten über diesen Film in den Shownotes. Ich habe Glück, ich habe das Buch hier vor mir liegen. Ich werde es in Ehren halten. Eine tolle Geschichte über einen außergewöhnlichen Mann, den man nicht vergessen sollte. Das war wieder eine Folge und der zweite Teil unserer kleinen Episode über Ernst-Peter Eiffe mit dem Filmemacher Christian Bau aus Hamburg. Ich bedanke mich bei dir, Christian. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Nina. Bye, bye.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.